Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast. Heute mit dem Thema Polo. Zu Gast sind Patricia Joisken und Otto Blank. Otto Blank Geschäftsführer, Patricia Joisken Marketing Manager vom Polo Club Düsseldorf. Guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Bevor wir hier über Polo reden, müssen wir aber noch die drei Fragen stellen, die wir hier jeden stellen. Zum einen wäre da, wer ist für euch der größte Sportler aller Zeiten?
Ich würde mal direkt sagen, Michael Schumacher.
Okay.
Einfach durch seine Lebensleistung. Das ist Wahnsinn, was der Mann geschafft hat.
Es ist eine Menge, das ist wohl richtig. Und Patricia?
Ich komme ja gebürtig aus Köln, deswegen muss ich leider Lukas Podolski sagen.
Weil der ist aber noch nicht fertig.
Nein, der ist noch nicht fertig, aber der hat sich das ganz gut aufgebaut und auch ja, außerhalb vom Fußball viel gemacht.
Ja. Die zweite Frage ist dann immer, was ist das größte Sportereignis, an dem ihr je teilhaben durftet? Also da zählt alles von Bundesjugendspiele, mal eine Ehrenurkunde ergattert, bis zu, ich bin nachts um 3 aufgestanden, um 10 Sekunden Mike Tyson zu gucken, oder ich war bei Olympischen Spielen dabei oder sowas.
Ich glaube, das ist für mich der Super Bowl, für den man ja dann doch jedes Jahr nachts aufsteht und bis in die frühen Morgenstunden spannend verfolgt. Natürlich auch die Halftime-Show.
Gibt es da irgendeine spezielle Nummer? Ich meine, wir haben über 50 Super Bowls und Super Bowl 1 war ja eher vor unser aller Zeit.
Das kann ich gar nicht sagen.
Okay, ist gut. Und Otto?
Für mich persönlich, wo ich dann als Zuschauer daran teilgenommen habe, war das die Weltmeisterschaft im Feldhockey. Das war schon ein ziemlich großes Ereignis. Ich war auch ziemlich überrascht, muss ich ganz ehrlich zugeben, wie groß dann dieses Ereignis auch dann war. Und jetzt vom Fernseherlebnis her auch definitiv der Super Bowl. Also was einem da geboten wird, das ist einfach unvorstellbar. Das ist, kann man auch, glaube ich, mit nichts vergleichen.
Nee, ich glaube, der World Bowl früher kam dem ziemlich nah, aber auch eher in klein. Und guck mal, was dieses Jahr passiert mit nur, was sind das, 22,2% der Zuschauer im Stadion, in einem riesengroßen Stadion und der ganzen Pandemie und Corona-Fällen in der Liga und so weiter. Die letzte Frage ist dann immer, was ist eure Lieblingssportart neben, ja, bei euch wahrscheinlich Polo?
Ja, was ist mein Lieblingssportart? Ich habe früher leidenschaftlich gerne Golf gespielt. Das ist natürlich dem Polo sehr nah. ich glaube, das ist so, ja, mein zweites Steckenpferd.
Und mein zweites Steckenpferd ist eigentlich so der Rennsport in seiner ganzen Fülle. Ich hatte als kleines Kind mal immer den Traum, Rennfahrer zu werden. Daraus ist dann leider nichts geworden. Vielleicht auch besser so. Aber also verfolgen tue ich es auf jeden Fall auch. Natürlich ganz vorneweg Formel 1, aber auch DTM oder irgendwelche Langstreckenmeisterschaften. Das finde ich immer wieder sehr spannend.
Ja, Langstreckenmeisterschaften ist aber auch zum Zugucken sehr zeitaufwendig, sage ich mal. Und
ja, klar.
Wenn man am Ball bleiben.
Ja, nee, aber wenn man dann irgendwelche mal reinschaltet oder Zusammenfassungen anguckt oder sowas. Das reicht dann.
Ja. Empfehle ich euch die Laura bei uns hier im Podcast, weil die macht viel Rennsport und fährt auch selber Rennen, wenn es erlaubt ist, außerhalb von Pandemien und Ähnlichem. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema, dem Polosport. Polo ist ja als Sport bekannt und aber eher als, ich sag mal, Sekt- und Schnittchen-Aktivität. Da könnt ihr mir mit Sicherheit sagen, woher oder wie, woher Polo kommt und wie Polo überhaupt geht, außer Sekt und Schnittchen.
Ja, also Polo generell ist eine ziemlich alte Sportart. Wenn ich mich nicht recht irre, sogar, glaube ich, die älteste Mannschaftssportart der Welt. Kommt ursprünglich aus Asien. Da sind zumindest so die ersten Funde, wo die Sportart erstmalig aufgetaucht ist. Das Wort Polo kommt auch aus dem tibetanischen Originalwort Pulu, was so viel bedeutet wie Ball. Und die Sportart haben dann die Engländer in der Kolonialzeit mit nach Europa gebracht und dann auch natürlich weiter verbreitet nach Amerika und Südamerika, wo jetzt heute die großen Polo-Nationen sind. Und heutzutage wird Polo eigentlich auf der ganzen Welt in fast jedem Land gespielt. Mehr, also größer oder weniger. Also natürlich in Ländern wie Amerika ist das richtig, richtig groß. Und dann in Ländern wie jetzt zum Beispiel Deutschland im Vergleich relativ klein, sage ich mal.
Mhm. Ich meine, Polo ist ja, sieht so aus, sag ich mal, wie Fußball mit Pferden oder wahlweise dann auch, glaube ich, in Indien mit Elefanten. Was ist denn das wirklich? Also es kann ja nicht sein, dass das wie Fußball mit Pferden ist, weil ein Pferd kann schwierig grätschen, sage ich mal. Es sind ja auch nicht so viele Linien auf dem Feld wie beim Fußball. Wie muss ich mir Polo vorstellen, so vom Ablauf her?
Ja, es ist. Viele haben sich an einem Vergleich immer versucht. Manche sagen, es wäre so ein bisschen wie Golf beim Erdbeben oder Schach auf dem Pferd. Das trifft alles nicht komplett, aber es trifft zumindest teilweise ein bisschen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen von allem etwas. Es ist im Prinzip ein sehr strategisches Spiel, weil ich die Spielzüge vorher komplett wissen muss. Es ist nicht wie beim Fußball, ich würde mal behaupten, dass die Spieler sehr intuitiv handeln. Natürlich gibt es Standardsituationen, auch im Spielaufbau, aber letztendlich entscheidet ein Spieler schon recht intuitiv, passt der jetzt Spieler A oder B? Und das ist bei uns ein bisschen anders. Es ist sehr, sehr strategisch. Also im Prinzip, wenn die eine Mannschaft den Ball hat und Richtung Tor sich bewegt, ist allen Mitgliedern in der Mannschaft schon klar, was gleich passieren wird. Deswegen hat es so ein bisschen Schachcharakter, dass man so mehrere Spielzüge im Voraus denkt. Dieser Vergleich mit dem Golfen während dem Erdbeben hat was damit zu tun, weil es einfach so schwer ist, den Ball zu treffen vom Pferd aus mit ungefähr 70 km/h. Und dann letztendlich kommt dann noch der Vergleich mit Hockey oder Rugby ins Spiel, weil Polo einfach super ein sehr körperbetonter Sport ist. Es ist sehr tough. Dadurch passieren natürlich auch viele Stürze und Verletzungen. Ich glaube, wenn man von allem so ein bisschen nimmt, dann kommt man so ungefähr in die Richtung, was Polo eigentlich ausmacht. Aber ich glaube, Polo durch die Faszination Pferd, aber auch Ballsport, diese Kombination ist einzigartig, dass man da im Prinzip das sehr, sehr schwer mit anderen Sportarten vergleichen kann.
Ja, das mit dem, dass es hart und vielleicht verletzungsintensiv ist, das habe ich bei der Recherche auch schon gesehen. Da ist ja Haken mit dem Schläger und Schubsen quasi von Pferd und Reiter ist ja im Prinzip erlaubt. Und der Rest, wie man klemmt mal ein anderes Pferd und einen anderen Reiter ein und guckt, was passiert, das ist ja eher strafbar, möchte ich meinen. Wie hoch ist denn das Verletzungsrisiko für Pferd und Reiter?
Also das Verletzungsrisiko ist in dem Sinne schon sehr, sagen wir mal andersrum, das Risiko ist gar nicht so hoch an sich. Das Problem, wenn was passiert, dann ist die Verletzung meistens recht schwerwiegend. Die Regeln beim Polo sind eigentlich fast 95% dafür da, um das Pferd in erster Linie zu schützen. Polo ist auch ist die einzige Sportart der Welt, wo ein Foul gepfiffen wird, bevor es entsteht. Weil wenn beim Polo ein Foul entstehen würde, wäre das ganz übertrieben und überspitzt gesagt tödlich, wenn man so möchte. Und damit das nicht passiert, werden Fouls vorher gepfiffen. Und dem Pferd zum Beispiel passiert in der Regel recht wenig. Natürlich kann es passieren, dass ein Pferd mal einen Ball abbekommt. Das ist dann mehr oder minder jetzt ja nicht schwerwiegend. Beim Spieler ist es so, wenn dann in gewissen Situationen, wenn man dann runterfällt gerade, dann sind natürlich die Verletzungen schon recht hoch. Weil wie eben schon gesagt, bei 70 km/h einmal vom Pferd fallen, das ist halt nicht ganz so witzig, muss man mal sagen. Und dann sind halt gerade der Schulterbereich, der ist eigentlich so das Hauptgefahrenfeld, was sich dann ganz schnell brechen lässt oder verletzt wird.
Ja, ich meine, so von einem Pferd fallen ist ja bekanntlicherweise nicht der große Spaß, sollte man aber danach immer wieder aufsteigen, habe ich gehört. Genau. Und wenn dann mehr als ein Pferd da lang galoppiert, ja, hat das schon eher was von Ben Hur als von einem spaßigen Ausritt. Nun hat Polo ja einen durchaus, naja, schwierigen Ruf, sage ich mal. Die einen sagen, es ist elitär, die anderen sagen, es ist so die Freizeitbeschäftigung der Reichen und Schönen, dann halt dieses Schnittchen- und Sekt-Thema. Wie seht ihr das? Wie bewegt sich das in der Wiedergabe durch die Gesellschaft? Ist das eher da in Richtung ernstzunehmender Sport, in Richtung Schickimicki oder irgendwo dazwischen?
Ich glaube, es ist, also in erster Linie ist Polo ein ernstzunehmender Sport, das definitiv, weil man natürlich den Sport nicht betreibt, um jetzt so schön zu sagen, wegen Schnittchen und Champagner, sondern ich glaube, das Problem ist Hollywood. Hollywood hat natürlich den Sport ein gewisses Image aufgedrückt. Ein Stück weit ist das beim Polo so. Natürlich haben wir sehr große Turniere, wo das tatsächlich so ist. Es ist halt ein super schöner Event für die ganze Familie, wo man dann irgendwann Wochenende hingeht und einfach die Zeit genießen kann. Und zu diesem Aspekt elitärer Sport, ich vergleiche das immer ganz gerne mit anderen Sportarten. Also ich glaube, man kann jede Sportart auf die Spitze treiben, finanziell gesehen jetzt. Ich kann auch im Golf zum Beispiel, beim Golfen kann ich ein Vermögen ausgeben, wenn ich möchte. Ich muss es aber nicht. Und das ist beim Polo ähnlich. Ich kann natürlich beim Polo auch ganze Vermögen verbrennen, in Anführungsstrichen. Aber ich kann es auch so spielen oder so partizipieren an dem Sport, dass es sich im Rahmen hält. Also man muss immer so ein bisschen unterscheiden zwischen dem eigentlichen Sport an sich und den Spielern, die diesen Sport verfolgen, und dann den Events, die aus so einem Polo-Turnier dann natürlich gemacht werden. Also auf der einen Seite lebt der Polosport natürlich sehr stark von seinem Image, gerade was Sponsoren anbetrifft oder alles Mögliche rundherum. Auf der anderen Seite ist es natürlich hinderlich, weil natürlich Neulinge, die mit dem Sport erstmal gar nichts zu tun haben, das auch abschreckt. Und das muss es eigentlich nicht, weil man Polo sehr gut spielen kann, ohne da jetzt, wie gesagt, die großen Summen zu investieren.
Ja, es wirkt halt so. Du brauchst, beim Fußball brauche ich ein paar Schuhe und einen Ball und vielleicht jemand, der mit mir mitspielt. Es gibt ja auch Leute, die machen das alleine. Beim Polo brauche ich mindestens ein Pferd. Meistens ja, es ist ja beim Polo so, dass das ein paar Pferde sind. Ein Helm, einen Schläger und Schutzkleidung. Das wirkt natürlich wie eine Menge Geld. Ist das so oder geht es da auch billiger?
Also gerade am Anfang ist es so, dass wir zum Beispiel jetzt als Polo Club Düsseldorf gerade Anfängern das Equipment bis auf die persönlichen Sachen wie ein Helm zum Beispiel, das ist ja auch gerade sehr persönlich von den Wünschen und Größen und alles, dass wir die Ausrüstung erstmal stellen und so gesehen sind erstmal gar keine Kosten zu erwarten. Wenn man dann natürlich irgendwann sagt, ich möchte jetzt den Schritt gehen und mir eigenes Equipment kaufen und eigene Pferde, dann hat man natürlich am Anfang hohe Investitionskosten, aber auch recht einmalige Investitionskosten. Das ist ungefähr wie beim Golf. Wenn ich mir so ein Golfbag angucke und ein Schläger, sag ich mal, um die 250, 300 Euro kostet und dann so ein ganzes Golfbag voll, das ist am Anfang ja auch erstmal teuer. Nur es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich mir jetzt alle zwei Wochen ein neues kaufe. Und das ist ja beim Polo genauso. Also man kauft sich die Pferde ja für Jahre und man will ja auch mit denen zusammenwachsen und da eine Einheit bilden. Und so gesehen stimmt beides so ein bisschen, aber man kann es aus dem Weg gehen, indem ich gerade am Anfang einfach die Kosten auch klein halte. Und das versuchen wir vom Polo-Club auch, den Neulingen das den Polosport so nahe zu legen, dass es erstmal ohne große Kosten möglich ist.
Also muss ich nicht, wenn ich bei euch anfangen will, erstmal einen Kredit aufnehmen, sondern ich muss mir im Prinzip nur einen Helm besorgen.
Genau. Ja, richtig. Ja.
Wir machen jetzt kurz Pause für Werbung und dann kommen wir wieder, reden noch ein bisschen über wieso, wie man Polo anfangen kann und was da so geht. Dann reden wir noch über ja, euch als Polo Club Düsseldorf und was auch sonst noch so um Polo rum passiert. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, da sind wir wieder mit dem Polo Club Düsseldorf und reden ein bisschen weiter über Polo. Wir haben gerade gesagt, der Einstieg ist bis auf einen Helm kaufen jetzt gar nicht so schwer, beziehungsweise so kostenintensiv. Wie ist das denn? Ich habe gelesen bei der Recherche für heute, es gibt ähnlich wie dem Golf irgendwie Handicaps, wenn man spielt. Könnt ihr mir das mal kurz erläutern? Bin ich auf dem Pferd festgebunden oder nicht? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, die Handicaps sind wirklich ein bisschen ähnlich wie beim Golf, nur in die andere Richtung. Das Handicap geht von -2 bis +10, wo +10 das allerbeste ist und -2 einfach Anfänger haben. Dass die Einordnung ist, kommt ungefähr davon, es soll ungefähr widerspiegeln, wie viele Tore der jeweilige Spieler in einem Spiel schießt. Also in der Theorie ist es so, dass ein +10-Goaler, wie man die beim Polo nennt, 10 Tore schießt und ein -2er so viele Fouls macht, dass einfach gegen eine Mannschaft dann Tore fallen. Und die zusammen werden dann addiert von den vier jeweiligen Spielern und die bilden dann das Team-Handicap.
Dann hat sich das gerade erklärt, das ist ja durchaus in der Theorie zumindest sehr fair, dass man halt auch als Theken-Polo-Mannschaft sozusagen eine relativ gute Chance gegen eine bessere Polo-Mannschaft hat. Nun ist ja Polo nicht davon abhängig, ob ich laufen kann, den Ball treffe oder so, sondern ich muss ja auch reiten können. Ist das eine Sache, die ihr oder die man auch beigebracht bekommt, wie Schlittschuhlaufen beim Eishockey? Oder wird im Allgemeinen vorausgesetzt, dass man irgendwie reiten kann? Und ist das ja stilistisch wesentlich anders als normales Reiten, sage ich mal?
Also wir haben ja auch eine Polo Academy, in der können potenzielle Interessen und Schüler von der Pike auf den Polosport lernen. Es sind also keine Reitvorkenntnisse erforderlich. Meistens ist es sogar besser, wenn die Schüler oder Interessenten gar nichts vorher mit dem Pferdesport zu tun hatten, da das Poloreiten natürlich nochmal ganz anders als jetzt Dressurreiten oder Springreiten ist. Also die Hilfen sind anders. Und auch schon, es fängt schon bei den Zügeln an, die sind schon anders, deswegen eigentlich sagen wir, am besten ist es, wenn man gar keine Vorkenntnisse hat. Was jetzt natürlich aber auch nicht Leute abschrecken soll, die schon mal auf dem Pferd gesessen haben.
Inwiefern ist das Zaumzeug und so weiter anders als im normalen Reiten, beim Pony Express oder so ähnlichem?
Im Polo wird das Pferd durch die Zügel, also durch das Gebiss im Mund gesteuert. Man kann sich das so ein bisschen Joystick vorstellen beim Konsolenspiel. Und in der Dressur ist das natürlich ganz anders. Da wird viel mehr über die Beine gearbeitet. Man guckt, dass man eine ruhige Hand hat. Und im Polo ist von der ruhigen Hand ganz, ganz weit entfernt.
Ja, wahrscheinlich sportbedingt. Also wenn ein paar Leute so einen Ball herreiten und dann auf den Ball einprügeln, wird das mit der ruhigen Hand, glaube ich, echt schwierig. Müsst ihr euch ja auch dann teilweise diversen Vorwürfen neben dem Militären und so weiter erwehren, wie zum Beispiel auch Tierquälerei. Ist das so oder ist das totaler Stuss?
Also es ist wirklich totaler Stuss. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es keine schwarzen Schafe gibt. Ich glaube, die gibt es in jeder Sport, in allen Bereichen der Gesellschaft. Ich will die jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Aber in der Regel ist es so, also auch gerade wie es bei uns hier in Düsseldorf ist, die Pferde machen eigentlich die Hauptarbeit. Und das sind Sportpartner, keine Sportgeräte. Und die machen natürlich dann auch nur dann einen tollen Job, wenn die einfach total fit sind. Und ich kann das bei uns sagen, die kriegen ein Wellness-Programm. Also ich glaube, da würden manche Menschen sich die Finger nachlecken. So wie die hier in Watte gepackt werden und vom Training und von der Auswahl des Futters. Das ist wirklich Wahnsinn. Und das ist, denke ich, schon, also ich glaube, dass es sogar fast noch professioneller ist in manch anderen Sportarten.
Okay, also müssen wir alle gucken, was wir tun müssen, um Polo-Pferd zu werden, wenn wir ein angenehmes, lockeres Leben haben wollen mit ein bisschen Sport im nächsten Leben.
Ja, so kann man sagen, ja.
Ja, ein bisschen Wellness, mal ein bisschen kicken, ist doch gut. Hört sich nach einem lebenswerten Leben an. Nun braucht ihr ja auch, so ein Polofeld ist halt relativ groß im Vergleich zu anderen Sportfeldern, irgendwie 230 mal 123 Meter, irgendwie sowas habe ich gelesen. Wie geht ihr denn damit um, dass ihr da echt viel Platz für braucht? Nehmt ihr da bestehende Plätze, Grundstücke oder werden die extra gebaut oder so ein Stück Wald platt gemacht im heftigsten Sinne?
Also das ist in Deutschland ist das ganz verschieden. Machen das manche Clubs, dass die Pferdeweiden, Grasweiden angemietet haben und die umfunktionieren. Wir haben das in Düsseldorf, weil der Polo-Club damals 1976 auch als Polo-Club gebaut worden ist, wurde die Anlage, sowohl auch die Felder, wurden als Polo-Felder auch angelegt. Und 2018 haben wir die Polo-Flächen komplett neu gestaltet. Wir hatten praktisch den Polo-Platzbau-Papst aus Argentinien hier in Düsseldorf, der uns beraten hat. Und haben die komplett neu angelegt im Sinne von Grassorte, Platztiefe, Erde, also dass man Erdproben nimmt und so weiter und so fort. Vom Aufwand ist das so ein bisschen wie beim Golfen auch. Und deswegen, weil das halt früher auch schon so gebaut worden ist, hatten wir jetzt nie Platzprobleme im eigentlichen Sinne, weil wir immer schon unsere Spielflächen hatten.
Okay, um nochmal ein letztes Klischee rauszuhauen, bevor wir auf euren Polo-Club kommen. Ist das wirklich so, dass in den Pausen beim Polo erstmal alles aufsteht und eine Runde spazieren über den Platz geht, damit da demnächst der Ball wieder rollt? Oder gibt es da mittlerweile modernere Systeme oder ist dem überhaupt nicht so?
Doch, das gibt es tatsächlich. Also wir stehen dann tatsächlich auf und treten, das ist wie ähnlich wie beim Golf, nennt sich auch Divitz. Wir treten die wieder ein, damit das wieder verwächst, also damit es keine Unebenheiten im Rasen gibt und der Ball natürlich nicht hoppelt. Wenn da jetzt andauernd Löcher sind und der Ball hoppelt, das verfälscht natürlich auch den Schlag.
Ja, klar. Also macht ihr dann stellvertretend das, was kein Fußballspieler bei so einem Fußballspiel macht, die Löcher wieder zu, die er gerade reingetreten hat.
Genau, Zuschauer sind
auch freundlich, sehr positiv.
Ja, und die Zuschauer nutzen das natürlich. Das ist immer ein schöner Event, weil dann zwischen den Pausen muss man sich das so vorstellen, dann gehen wirklich alle auf die Fläche, treten die Divots wieder ein. Und das ist dann auch einfach, die ganze Familie läuft da rum, die Hunde zischen da über den Platz. Das ist immer so, das lockert das ganze Event so ein bisschen auf. Und das ist immer so ganz schön, weil das dann immer so 10 Minuten kann man sich mal die Beine vertreten als Zuschauer und macht praktisch dabei noch ein bisschen was Nützliches für uns Spieler.
Also quasi der legale Platzsturm sozusagen.
Genau. Ja.
Nun kommen wir zum Polo Club Düsseldorf. Du sagst ja bereits, der ist in den 70er Jahren 1976 gegründet worden. Nun ist Düsseldorf natürlich relativ naheliegend für einen Sport wie Polo, klischee-mäßig. Aber wie kam es denn dazu, dass in Düsseldorf ein Polo-Club gegründet wurde? Weißt du, wie man da auf die Idee kam?
Also ganz genau weiß ich das nicht so ganz. Ich kann das nur aus Erzählung so ein bisschen rekonstruieren, dass früher natürlich auch gerade durch die Engländer, die hier in Düsseldorf stationiert waren, wie gesagt, eben die Engländer sind ja sowieso eine der drei großen Polonationen, da kam einfach das Bedürfnis. Und dann haben das natürlich auch andere Leute gesehen. Und zu der Zeit war sowieso Polo im relativ großen Aufmarsch in Deutschland. Und dann war einfach wahrscheinlich die Nachfrage so groß, dass man dann gesagt hat, wir bauen das hier in Polo-Club.
Mhm. Was macht der Polo-Club Düsseldorf denn so, außer ja Reiten und Polo spielen? Das ist ja jetzt nicht so, dass ja ihr ein Riesenstadion habt, massenhaft Zuschauer im Fernsehen übertragen wird, dass das ist ja zwischen gut betuchter Sportart und absoluter Randsportart. Wie läuft das denn bei euch so ab?
Vom Alltag oder inwiefern?
Ja, zum Beispiel.
Ja, es ist ja so, also wir sind ja in Düsseldorf haben wir das Privileg, dass wir mit einer der wenigen Anlagen in Deutschland sind, die eine ganz zusammenhängende Clubanlage bietet. Sprich, wir haben drei Spielfelder, was einzigartig ist in Deutschland. Die Pferde können bei uns untergebracht werden. Wir haben eine Polo-Akademie. Wir haben eine Dressurschiene, die wir hier auch haben. Wir haben eine Zucht, sowohl Polo als auch Warmblut. Wir decken so das ganze Spektrum praktisch ab. Und was wir natürlich haben, sind unsere großen Turniere im Jahr. Dann ist aber unser Alltag natürlich davon geprägt, dass wir trainieren, die Pferde trainieren, die müssen jeden Tag bewegt werden. Die Spieler müssen trainieren für sich mit dem Pferd, um mit dem Pferd einfach eine Einheit zu bilden. Aber auch als Team müssen wir trainieren. Und dann haben wir natürlich den Schulunterricht, der natürlich jetzt dank Corona ein bisschen auf Eis liegt, aber normalerweise. Und das ist immer ganz schön, da ist hier immer so ein bisschen ja alles durcheinander.
Du sagtest gerade Schulunterricht, wie habe ich mir das denn vorzustellen? Ich meine, Pferde können jetzt schwer lesen und schreiben lernen, glaube ich.
Ja, Poloschulunterricht. Die Patricia hat ja eben die Polo-Academy erwähnt. Das ist so, dass man bei uns ja alles lernt. Das Reiten sowohl als Polospielen. Das Polospielen, da gehört natürlich auch Theorie dazu. Und da werden dann auch natürlich Taktiken erklärt, Regeln erklärt, also die ganze Theorie drumherum. Und oder auch so in Anführungsstrichen einfache Sachen wie: Wie zäume ich ein Pferd überhaupt richtig auf? Oder wenn einer überhaupt keine Ahnung hat, was ist was beim Pferd sozusagen? Das muss einem ja so gesehen auch erstmal erklärt werden, wo der Schweif und wo der Kopf ist beim Pferd sozusagen. Also bei uns kann man das wirklich von null auf lernen. Und je nach Kenntnisstand natürlich bilden wir Gruppen oder auch Einzelunterricht, je nachdem, was gewünscht ist. Und das bilden wir dann praktisch hier auch aus.
Okay, also nichts mit Pferd muss lesen und schreiben lernen. Das ist ja schon mal schön. Da kann ja auch ich im Zweifelsfall noch Polo lernen. Also ich weiß zumindest schon mal, wo hinten und vorne ist. Und ich habe auch schon mal auf einem Pferd gesessen. Allerdings ist da Bud Spencer und Terence Hill große Reitschule, glaube ich. Im Vergleich zu mir. Wenn wir gleich wiederkommen aus der Werbung, dann reden wir nochmal dabei, wie es denn Polo so ergeht in Deutschland und auch wie es euch als Polo Club Düsseldorf ergeht. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit dem Polo Club Düsseldorf. Wir haben gerade so ein bisschen über Polo an sich geredet, was man dafür braucht, wie das geht und angefangen über den Polo Club Düsseldorf zu reden. Nun sagtest du bereits, ihr habt viel Platz, ihr habt drei Felder, eine Halle und so weiter. Seid, glaube ich, einer der größten in Deutschland. Wie ist denn so der Zuspruch zum Polo für euch? Braucht ihr denn diese, wie du im Vorgespräch sagtest, knapp 16 Hektar? Oder müsst ihr sogar wachsen oder ginge auch nur die Hälfte?
Also von den Spielflächen ist das so, wir wachsen in dem Sinne nicht. Also rein theoretisch würde uns ein Feld reichen. Weil wir natürlich sehr viel spielen und hier in Düsseldorf auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen, haben wir natürlich auch eine Beanspruchung der Felder. Und dadurch, dass wir 3 Stück haben, haben wir natürlich dann auch einen schönen Wechsel, dass sich dann die Plätze auch wieder regenerieren können. Ich habe das eben, glaube ich, schon mal erwähnt, dass wir von der Platzpflege her so ähnlich sind wie Golfplätze auf ihren Grüns. Und das natürlich auf 16 Hektar, das braucht man eine Zeit. Und so gesehen haben wir dann immer Zeit, dass wir dann einfach die Plätze wechseln können und dann haben wir genügend Zeit, die wieder zu regenerieren.
Wie ist denn der Zuspruch in der Bevölkerung? Habt ihr Nachwuchssorgen oder ist Nachwuchs kein Problem, sondern eher die jetzt spielenden Leute? Oder könntet ihr da mehr machen? Wünscht ihr euch da mehr Kooperation, Hilfe von außen oder Akzeptanz aus der Bevölkerung?
Ja, ich glaube, unser teils, also wir haben eigentlich einen relativ großen Zuspruch, was uns natürlich sehr freut. Was natürlich uns auch ganz oft wie immer wieder passiert im Sinne, dass die Leute erstmal sagen, Polo, was soll ich denn damit? Das ist ja nichts für mich oder das ist so, wie eben gesagt, das ist so Hollywood-mäßig. Das ist es nicht. Also viele haben Berührungsängste und das brauchen die Leute gar nicht haben, weil es bei uns A, viel lockerer und entspannter zugeht, als manche denken. Wir haben ja eigentlich eine sehr, sehr nette und freundliche und familiäre Atmosphäre. Und ich glaube, wir würden uns wünschen, dass so ein bisschen die Berührungsängste fallen. Im Prinzip ist jeder bei uns willkommen, einfach nur mal zu gucken, wie es ist, wie läuft es, wie sieht's aus. Aber er kann sich auch gerne mal aufs Pferd setzen und es wirklich mal selber testen oder. Also da sind wirklich keine Grenzen gesetzt.
Also ihr macht auch, sofern es wieder erlaubt ist, quasi Probetrainings für Leute, die einfach Bock auf Polo haben, auf mehr als Schnittchen und Sekt und Platz wieder platt treten, sondern auch mal auf dem Pferd setzen und mitspielen. Ist das richtig?
Genau, das machen wir und wir haben natürlich geplant, sobald es Corona wieder zulässt, einen Tag der offenen Tür zu machen, dass wirklich viele Leute einfach kommen können, sich das mal angucken können, wie das hier so bei uns abläuft, das tägliche und mal so ein bisschen reinschnuppern können einfach nur.
Nun sagtest du ja bereits, dass ihr auf relativ hohem Niveau spielt. Nun ist ja Polo so ein Ding, die Niveaus kann man da schwierig einordnen. Was meintest du mit hohem Niveau?
Wir haben ja eben die Handicaps erwähnt. Die werden zusammen addiert. Es gibt ja 4 Spieler, also man spielt ja 4 gegen 4. Und die Handicaps werden addiert zu einem Team-Handicap. Und je nachdem, was es für Team-Handicaps gibt, gibt es 3 verschiedene Spielklassen. Es gibt Low, Medium und High Goal. Und Low ist natürlich das die kleinste Spielklasse, wenn man so möchte. Und High Goal die höchste. Und von den Handicaps her spielen wir hier schon mittleren bis sehr hohen Niveau. Auch unsere Trainingsspiele nennen sich bei uns Club Chucker. Und wir hatten das eigentlich für letztes Jahr schon geplant, aber da kam natürlich Corona dazwischen. Dieses Jahr müssen wir mal abwarten, wie es wird. Die Profis, die dann aus Argentinien zu uns kommen, dass wir hier wirklich auch unsere Trainingsspiele ein sehr, sehr hohes Niveau haben, um uns natürlich auch zu trainieren, um uns dann auch auf die Turniere vorzubereiten.
Wie habe ich mir denn so ein Training vorzustellen, außer dass wahrscheinlich viel geritten wird, damit mit dem Pferd mehr zusammenschmilzt? Sagtest du, es ist halt viel einstudiert oder geplant an Spielzügen. Habe ich mir das vorzustellen wie beim Football, dass wir das bis zum Erbrechen wiederholen, damit möglichst keiner Fehler macht? Oder sitze ich da nur an der Tafel und gucke mir die ganze Zeit Schemata an? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das macht natürlich jedes Team so ein bisschen anders. In der Regel ist es so, dass man natürlich um die Frage mal grob zu beantworten, bei uns ist es eher so, dass wir wirklich spielen, komplette Spiele, nicht einzelne Szenen immer wieder nach und nach spielen. Und da ist es natürlich so, dass jedes Team sich am Anfang natürlich überlegt, wie sie das Spiel angehen wollen, was wollen sie üben, wo ist ihr Fokus. Und dann natürlich in den Spielen das versucht wird, auch umzusetzen und dann auch zu verbessern und. Also es geht dann eher darum, das abstimmende Timing zwischen den Spielen und so weiter und so fort. Oder auch zwischen, wie stellt man sich auf? Teilweise sind es nur Meter oder Abstimmungsschwierigkeiten, dass man das so ein bisschen in den Griff bekommt.
Also schon so eher wie, wie beim American Football oder auch beim Rugby, dass Dinge einstudiert werden, bis auch der Letzte gerafft hat, wo er hin muss, so ungefähr.
Grob ja, nur dass man, wie gesagt, die einzelne Spielsituation nicht wiederholt, sondern die einfach laufen lässt und dann beim nächsten Mal einfach das wieder verbessert.
Was sind denn diese Spielzüge? Ich meine, ist jetzt schwer vorzustellen. Für mich sieht Polo aus wie Kinderfußball. Alle reiten krampfhaft den Ball hinterher und irgendeiner trifft dann. Das ist dann ja mit Sicherheit nicht so. Wie kann ich mir denn so einen Spielzug vorstellen?
Um es grob in Worte zusammenzufassen, ist das eher so ein bisschen wie eine Perlenkette, dass die Teamspieler hintereinander herreiten. Und in der Theorie hat Spieler 1, der vorne reitet, den Ball. Und falls er den verliert oder dann überschlägt oder sonst einfach, dass der Ball liegen bleibt, ist dann in der Theorie Spieler 2 da, nimmt den Ball auf und so weiter und so fort. Deswegen reiten wir beim Polo hintereinander. Mhm. Dass nicht alle auf den Ball laufen. Und dann übt man natürlich speziell einfach dieses Timing auch. Es geht natürlich nicht so die Perlenkette geradeaus Richtung Tor, sondern A, habe ich eine andere Mannschaft, die mich dann natürlich daran hindern möchte, durch Abreiten oder mir einfach den Ball klauen, mich hindern möchte. Aber auch einfach sowas Simples und Profanes wie ich überschlage den Ball, ich treffe den Ball nicht richtig, der Ball geht ins Aus oder. Und dann kommen natürlich noch die ganzen Standardsituationen wie beim Fußball hinzu. Wir haben auch Ecken, wir haben auch Penalty-Schießen, wo stelle ich mich da auf und so weiter und so fort. Und sowas kann man natürlich in den Trainingsspielen natürlich super üben.
Hm. Nun habt ihr als Polo Club Düsseldorf ja auch eine Partnerschaft mit dem Calcutta Polo Club. Ist das eher so ein Ding, weil nice to have, oder hat das irgendwie wie Sinn, oder ist es nur eine Möglichkeit für eure Mitglieder auch im Indienurlaub quasi mal Polo zu spielen?
Ja, die Kooperation ist relativ tiefgreifend. Also die Kooperation sieht so aus, dass alle Mitglieder der jeweiligen Clubs beide Clubanlagen nutzen können, ohne irgendwelche zusätzlichen Green Fees oder sowas zu bezahlen. Das wurde auch tatsächlich schon gemacht, dass zum Beispiel Spieler von uns, die dann geschäftlich in Indien zu tun haben, dann wirklich in Calcutta zum Polo-Club gegangen sind und haben dann bei denen die Club-Chakra mitgespielt. Das ist eine Sache. Und dann sieht die Kooperation noch aus, dass wir turniermäßig uns unterstützen. Und unter anderem haben wir den Zuschlag bekommen für den ältesten Polo-Cup der Welt, den sogenannten Esra-Cup. Den dürfen wir dieses Jahr austragen. Und den bekommen wir nach Deutschland. Das ist auch ein Riesenakt für die Inder, diese Polo-Trophäe aus Indien rauszubekommen, weil der da irgendwie als Artefakt gehandelt wird. Das ist ein riesen bürokratischer Aufwand mit Security und so weiter und so fort, diese Trophäe hier nach Düsseldorf zu bekommen. Und das ist natürlich für uns gerade eine Riesenehre. Das ist so ein bisschen vergleichbar, wie als wenn man ein Champions-League-Finale austragen darf. Hm.
Den Link zu diesem Cup kriegt ihr dann nachher auch noch alle in den Shownotes. Jetzt ist ja Polo, so wie ihr das macht, das klassische Polo, ja sehr gern genommen, um diverse Abarten zu machen. Wie habe ich ja schon erwähnt, Elefantenpolo, Wasserpolo, Steckenpferdpolo fällt mir ein und so weiter. Was haltet ihr dann davon, dass das ja so ein bisschen ja geabartet wird sozusagen? Haltet ihr das für einen guten Einstieg in das Prinzip des Polos oder eher so, ja, können wir uns auch sparen?
Ich glaube, es macht den Sport einfach ein bisschen vielfältiger, auch witziger. Also es gibt ja unter anderem zum Beispiel auch Tuk-Tuk-Polo in Indien.
Stimmt, das habe ich vergessen.
Wenn man sich das mal im Video anguckt, das ist einfach super lustig. Das hat natürlich mit dem Sport an sich weniger zu tun. Da geht es wahrscheinlich auch eher um den Spaß als um den Sport. Und dann gibt es natürlich auch sowas Ernstes wie Elefantenpolo. Da geht es dann richtig zur Sache. Wobei das natürlich auch ein bisschen sanfter ist als beim Pferdepolo. Weil ich glaube, wenn zwei Elefanten sich da abreiten, das ist dann nochmal eine ganz andere Angelegenheit. Also im Prinzip ist das schön, weil jeder dann so, ja, wie so Unterarten von Polo dann für sich gewinnen kann.
Dann habe ich noch ein paar Sätze für euch, zum Thema Polo, die ihr einfach mal ja zu Ende formulieren müsstet. Bevor wir aber dazu kommen, noch die Frage, wo seht ihr Polo in 5 Jahren?
Ja, wo sehen wir Polo in 5 Jahren? Gute Frage. Wenn das so weitergeht, leider unverändert. Aber wenn wir jetzt optimistisch in die Zukunft schauen, hoffen wir hier in Düsseldorf natürlich an europäischen Polospielern zu gewinnen. Also dass der Polosport ist beispielsweise in Frankreich auch sehr groß oder in Spanien, dass die sagen, wow, wir kommen diese Saison nach Düsseldorf, weil da hat es uns so gut gefallen. Und was wir uns natürlich auch wünschen, ist, dass mehr Leute Vertrauen zum Polosport finden. Also, dass die Hemmschwelle geringer wird.
Mhm. Wie wollt ihr das denn erreichen, dass diese Hemmschwelle geringer wird? Weil ich finde persönlich ein Pferd und da drauf zu sitzen und zu reiten schon eine große Hemmschwelle.
Ja, das kann losgehen mit Besuchen bei unseren Turnieren, Besuchen beim Tag der offenen Tür oder sich auch einfach mal draufsetzen. Wir haben auch ein Holzpferd, auf dem man dann die Schwünge üben kann. Das bewegt sich natürlich nicht. Und einfach so mal ganz locker, ohne Vorurteile zu starten.
Okay. Dann, wie gerade eben schon gesagt, ich habe da so ein paar Sätze, die ihr gerne, ist mir egal, ob das Patricia oder Otto macht, vollenden könnt. Der erste wäre, ich muss dringend Polo spielen, weil.
Also ich würde sagen, ich muss dringend Polo spielen, weil das einfach eine riesen Faszination ist, wie Mensch und Pferd harmonieren zusammen. Und das muss jeder in seinem Leben mal getestet haben.
Okay. Das Glück der Erde liegt
auf dem Rücken des Polopferds.
Okay, den hatte ich nicht antizipiert, um ehrlich zu sein. Polo ist wichtig für die Gesellschaft und den Sport, weil
er auch viel zur Vielfältigkeit beiträgt. Also ich glaube, ich spreche für alle in Anführungsstrichen Randsportarten. Es gibt mehr als nur Fußball.
Das ist auf jeden Fall richtig. Und jetzt die letzte oder der letzte Satz ist, Polo wird olympisch.
Polo war schon olympisch.
Also, ich weiß, ist es aber nicht mehr.
Nee, aber Polo wird olympisch. Ja, wir hoffen in den nächsten 5 Jahren, wo wir beim Thema wieder wären.
Ja, oder hoffentlich bei den Olympischen Spielen Rhein-Ruhr, wenn sie denn hier sind, weil da hättet ihr auch in dem Konzept gute Karten, weil ihr seid ja quasi schon fertig.
Das stimmt. Und
da wird ja viel auf fertige Sportstätten gesetzt. War sehr interessant, was Polo angeht und auch euren Polo-Club in Düsseldorf. Wir kommen mit Sicherheit nochmal auf euch und auf Polo zurück, irgendwann, demnächst. Ich würde auch dann gerne mal zu eurem Cup kommen, dann demnächst. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Habt ihr noch irgendwas unseren Zuhörern zu sagen, was Polo und euch angeht?
Ja, erstmal bedanken wir uns natürlich für die Plattform, dass wir allen Zuhörern und euch den Polosport ein bisschen näher bringen durften.
Und keine Ursache.
Alle sind natürlich wirklich herzlich willkommen, mal bei uns vorbeizukommen und einfach mal den Polosport zu erleben.
Ja, das werden wir auf jeden Fall auch tun. Vielleicht traut sich ja auch mal irgendeiner von uns aufs Pferd. Ich glaube, der den kürzesten Strohhalm zieht. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß, dass ihr demnächst auch wieder richtig Gas geben könnt mit euren Tieren und beim Polo, dass Corona dann euch besser behandelt sozusagen als bislang. Schöne Grüße und viel Spaß beim Polo dann, wenn das Wetter auch wieder besser wird. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.